in zahlreichen Städten, wie zum Beispiel ja auch in Halle, aber auch in Eisleben, in Weißenfels, in Magdeburg und in Köthen auch, da gibt es Apotheken, die das kolonialrassistische Wort Mohren im Namen tragen. Im Folgenden werde ich jetzt dieses Wort nicht mehr verwenden, sondern stattdessen M-Wort sagen, um den Rassismus darin nicht weiter zu reproduzieren. Kritik daran gibt es ja schon lange, aber die wird selten angenommen. Und es gibt aber auch ein paar Lichtblicke. In Wien zum Beispiel hat sich eine Apotheke in Möhrenapotheke umbenannt. Zwei Punkte auf den goldenen Schriftzug und damit war dann auch öffentlichkeitswirksam eine Umbenennung vollzogen. In Sachsen-Anhalt ist von solchen Umbenennungen bislang nichts bekannt. Jetzt habt ihr als Bündnis M-Wort abschaffen eine Petition ins Leben gerufen, in der ihr nun fordert, dass in Sachsen-Anhalt genau solche Umbenennungen stattfinden sollen. Mich würde jetzt erstmal interessieren, also das M-Wort, das gibt es im Namen ja vieler Apotheken, aber auch Gaststätten. Warum ist das überhaupt so? Woher kommt diese Namensgebung?
Also du hast es ja schon eigentlich in deiner Einleitung ganz gut gesagt, das ist ein kolonialrassistisches Wort. Also genau, wenn man sich sozusagen die Wortherkunft anschaut, dann ist es jetzt noch gar nicht unbedingt so was Schlimmes. Also das ist auch gar nicht so, es gibt nicht eine feste Wurzel sozusagen, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten, wo dieses Wort herkommt. Aber genau über die Zeit hinweg und über die Geschichte hat das Wort eben eine sehr negative Konnotation bekommen und wird heute eben von ganz vielen oder von großen Teilen der schwarzen Community abgelehnt als beleidigend und rassistisch.
Ich würde noch eine Sache gerne ergänzen wollen, dass das halt auch ein Begriff ist, also das M-Wort ein Begriff ist, das halt so hauptsächlich so im deutschsprachigen Raum verwendet wird und dass das auch auf die koloniale Vergangenheit Deutschlands zurückgeht, in der halt schwarze Menschen, also schwarze AfrikanerInnen nach Deutschland gebracht wurden und hier als DienerInnen, als Hausangestellte arbeiten mussten. Also dass das auch schon immer eine Bezeichnung war für Menschen, die für weiße Menschen, also auch in ungleichen Machtverhältnissen arbeiten mussten.
Und hat das einen besonderen Grund, dass es ausgerechnet auf Apotheken und Gaststätten oft vorkommt im Namen und nicht in anderen, ja, Institutionen oder Einrichtungen?
Ja, das ist so, dass viele ApothekerInnen sich darauf berufen, dass sie das Wort vom heiligen Mauritius ableiten, der ein schwarzer Gelehrter und Heiliger war. Das gibt zum Beispiel auch eine Abbildung im Magdeburger Dom, glaube ich. Aber das ändert einfach nichts daran, dass es eben diese diffamierende Konnotation hat und auch eine kolonialrassistische Geschichte. Also das hat für uns, ändert das einfach nichts daran.
Und wenn sich halt ApothekerInnen darauf beziehen, ne, dass das auf den heiligen Mauritius zurückgeht, dann könnten sie die Apotheken aber auch so nennen. Meine Meinung.
Genau.
Gibt es oder ist euch eine ungefähre Zahl bekannt, wie viele Apotheken und Gaststätten es ungefähr in Sachsen-Anhalt gibt, die diesen Namen tragen?
Also wir wissen das jetzt nur über Apotheken und davon gibt es ungefähr 6 oder 7 in Sachsen-Anhalt. Die Gaststätten sind da noch nicht mit drin.
Die Namen der Apotheken, die sind ja oft stark sichtbar in der Öffentlichkeit, also oft sind es auch Symbole oder hier in Halle gibt es ja auch eine Statue, Statuen, auf denen schwarze Menschen rassistisch dargestellt werden. Da stellt sich ja die Frage, wie das in der Öffentlichkeit so generell wirkt. Was für eine Wirkung geht denn von solchen kolonialrassistischen Darstellungen und Begriffen aus, jetzt sowohl für Betroffene als auch für Nicht-Betroffene?
Also ich kann sagen, wie das auf mich wirkt. Auf mich wirkt das immer beleidigend und herabwürdigend, wenn ich rassistische Bilder in der Öffentlichkeit sehe, wenn ich rassistische Sprache auch in der Öffentlichkeit oder in den Medien wahrnehme, dann zeigt es mir halt immer, also dann verdeutlicht das einfach ganz klar, dass eine Unterscheidung zwischen weißen und schwarzen Menschen gemacht wird, dass es eine Abwertung von schwarzen Menschen gibt. Und die Darstellung jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei M-Apotheken bleiben, ist ja auch immer die, dass eine schwarze Person dient. Also sie wird auch gar nicht als aktiv handelnde Person dargestellt, sondern immer als ein Mensch, der Befehle entgegennimmt und nicht eigenständig handelt. Und ich glaube, dass sich das Bild von schwarzen Menschen im Allgemeinen auch heutzutage verfestigt hat und dass viele Menschen, wenn sie, also insbesondere weiße Menschen, wenn sie nicht weißen Personen begegnen, solche Bilder auch im Hinterkopf haben.
Also ihr habt jetzt schon zusammengefasst, was sozusagen für eine Wirkung mit diesem Wort oder dieser Namensgebung einhergeht und was für eine historische Dimension das auch mit sich trägt. Jetzt wird da ja aber oft, wenn es um die Kritik an diesen M-Apotheken geht, viel so abgewiegelt. Also es löst auch häufig starke Widerstände aus. Vor ein paar Monaten zum Beispiel gab es auch die Forderung, einen bekannten Festsaal in Halle umzubenennen. Und in Folge gab es dann 2 Seiten LeserInnenbriefe in der Lokalzeitung zu lesen, die sehr empört darüber sich geäußert haben. Also die meisten schienen sich persönlich irgendwie angegriffen zu fühlen. Könnt ihr was dazu sagen oder was glaubt ihr, woher kommen diese Widerstände? Was ist da eure Analyse dazu?
Also wir haben festgestellt, dass es, oder ich rede jetzt einfach nur mal von mir, aber ich glaube, dass es einfach ganz viel damit zu tun hat, wer die Deutung so halt in Deutschland und auch in der weißen Mehrheitsgesellschaft hat. Also es geht gar nicht so sehr um das Wort, denke ich, sondern es geht darum, wer darf mitbestimmen, welche Worte öffentlich abgedruckt werden und in der Öffentlichkeit sichtbar sind und welche Worte nicht. Und einfach viele Menschen fühlen sich dann persönlich angegriffen und fühlen sich so, dass ihnen persönlich etwas weggenommen wird, nur weil jetzt Leute ankommen und sagen, wir fühlen uns dadurch beleidigt. Aber so ist es ja nicht. Es geht ja ums große Ganze und es geht ja auch um Rassismus als System und nicht nur um diese eine Apotheke und um diesen einen Namen.
Genau. Das ist so der ausschlaggebende Punkt. Und ich glaube auch, dass wenn Menschen begreifen, dass sie über Jahre oder Jahrzehnte hinweg eine rassistische Sprache verwendet haben, ohne dass sie sich dessen bewusst waren, oder manchmal sind sie sich dessen auch bewusst, dann geht das wahrscheinlich automatisch einher mit Abwehrreaktionen, die zusammenhängen mit Schuld- und Schamgefühlen, weil letzten Endes möchte sich keine Person ja auch als rassistisch bezeichnen lassen oder sich den Vorwurf machen lassen, rassistische Sprache verwendet zu haben. Und ich glaube, dass wenn das, was wir jetzt auch als Bündnis so fordern oder auch was viele andere Initiativen fordern, wenn die Menschen sich anfangen, damit auseinanderzusetzen, dass da auch ganz viel an Schuldgefühlen auch hochkommt.
Also Gründe für diese Abwehr können sowas wie Schuldgefühle sein, habt ihr jetzt eben gesagt. Jetzt hatten wir hier bei Radio Korax auch mal ein Gespräch geführt mit einer Apothekenbetreiberin aus Halle und die hatte uns gegenüber geäußert, dass diese offizielle Umbenennung einer Apotheke mit auch einem sehr hohen finanziellen und organisatorischen Aufwand verbunden sei. Für eine kleine Apotheke wie beispielsweise in Halle sei eben so eine Umbenennung nicht so einfach finanzierbar. Und das wirft die Frage auf, bei wem die Verantwortung denn eigentlich dann konkret liegt, solche rassistische Namen zu verändern. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch finanzielle Förderungen, wenn es um andere Sachen geht, wie zum Beispiel klimafreundliche Heizungen, also so andere Sachen, die im öffentlichen Interesse stehen. Und auf der anderen Seite steht dann aber oft so das Argument, dass es sich bei der Benennung von Geschäften irgendwie um sowas wie Privatsache handeln würde. Wo seht ihr denn da gesellschaftlich und auch politisch die Verantwortung oder auch die Pflicht? Bei wem seht ihr da die Verantwortung für solche Änderungen von rassistischen Namen, die zu unterstützen und auch vielleicht finanziell zu fördern?
Also ich finde erstmal, dass man das ganz klar voneinander trennen muss. Also das sind für mich 2 ganz unterschiedliche Probleme. Auf der einen Seite muss die Apothekerin oder müssen die ApothekerInnen in Sachsen-Anhalt und auch generell ja erstmal anerkennen, dass das ein Problem ist. Also es ist ja gar nicht so, dass die jetzt alle sagen, das stimmt, ihr habt recht, das ist rassistische Sprache, aber wir können es leider gerade nicht ändern, weil wir nicht die finanziellen Kapazitäten haben. Also das wäre dann nochmal ein ganz anderer Startpunkt und ein anderes Problem. Aber wir sind gerade ja noch an dem Punkt, dass die Menschen überhaupt gar nicht einsehen, dass das überhaupt rassistische Sprache ist. Und ich finde, dass deswegen 2 verschiedene Probleme sind. Und auf der anderen Seite sehe ich halt auch nicht, dass wir als schwarze Menschen dann irgendwie dafür sorgen müssen, dass die finanziellen Kapazitäten da sind. Also ich würde jetzt keine Crowdfunding-Kampagne machen, damit ein Begriff, der schwarze Menschen diskriminiert und rassistisch beleidigt, verschwindet. Da sehe ich mich nicht in der Verantwortung. Aber natürlich wäre es ein Traum, wenn irgendwie das Land Sachsen-Anhalt dafür finanzielle Mittel zur Verfügung stellen würde, was dann eben leichter passieren kann für die ApothekerInnen und dass sie da unterstützt werden. Aber das sehe ich jetzt nicht als unsere Hauptaufgabe.
Und ich finde das auch ein Skandal. Also wenn ich das jetzt mal so gegenüberstelle, also was auch an emotionalen Schaden, an psychischen Schaden auch bei Menschen angerichtet wird, die rassistische Erfahrungen erleben, tagtäglich, Und das nicht ernst zu nehmen, das nicht anzuerkennen, dass rassistische Sprachhandlung auch was in Menschen auslöst, auch nachhaltig was in Menschen auslöst, das finde ich eigentlich auch ein Skandal und das macht mich auch echt wütend, dass dann halt mit so einer Ausrede angekommen wird, so ja, es kostet halt Geld. Also an Geld sollte ja in einem reichen Land wie Deutschland ja gar nichts scheitern. Und das dann so gegeneinander aufzuwiegen und zu sagen, ja, wir nehmen lieber den physischen, emotionalen Schaden hin, anstatt uns einfach der Verantwortung, die wir haben, bewusst zu sein.
Und außerdem gibt es ja auch in Deutschland Beispiele, wo zum Beispiel in Kiel wurde die M-Apotheke umbenannt und auch in Augsburg, glaube ich, wurde ein Hotel umbenannt, was das Wort im Namen trug. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht unmöglich. Und ja, die Bereitschaft ist unserer Meinung nach einfach momentan noch gar nicht da.
Und ich finde auch, wenn wir uns die Widerstände angucken, die jetzt von schwarzen Menschen geleistet werden, die generell von BPOC so geleistet werden, das ist viel, viel härtere Arbeit. Das ist viel, viel mehr Kraftanstrengung, als jetzt einfach so einen Verwaltungsakt umzusetzen, eine Apotheke oder ein Restaurant oder sonst was umzubenennen. Ich finde, das müssen sich die Leute auch immer vor Augen führen, wer eigentlich gerade am meisten leistet und wer gerade am meisten Arbeit macht.
Jetzt wollt ihr ja mit der Petition hoffentlich oder mit dem Ergebnis der Petition hoffentlich klar machen, dass es vielleicht doch eine gesellschaftliche Bereitschaft dazu gibt, so eine Umbenennung in die Wege zu leiten oder voranzutreiben. Wo setzt denn eure Petition genau politisch jetzt an? Also wie kann das dann hinterher politisch umgesetzt werden? Ihr habt jetzt ja gerade auch schon Beispiele genannt, wo es schon passiert ist und funktioniert hat. Wie lässt sich denn da am besten politisch vorgehen? Also an wen muss diese Forderung dann in Folge gerichtet werden und von welchen Akteuren müsste das dann auch finanziell getragen werden?
Also für uns ist die Petition sozusagen ein Punkt von einer größeren Kampagne, vielleicht auch der Startpunkt einer größeren Kampagne. Die Petition soll im Prinzip öffentlichkeitswirksam sein und auch einfach jede einzelne Bürgerin ansprechen, damit die Menschen auch das Gefühl haben, dass sie aktiv teilhaben können und aktiv sich auch gegen rassistische Sprache positionieren können und mitwirken können. Wir machen aber im Hintergrund sozusagen, oder was eben nicht so öffentlichkeitswirksam ist, auch noch andere Sachen, zum Beispiel Gespräche mit PolitikerInnen und sozusagen so politische Lobbyarbeit, weil uns ist schon klar, dass es an so einer Online-Petition, das ist jetzt ja eine Change.org-Petition, dass das alleine jetzt vielleicht nicht die riesigen politischen Veränderungen mit sich bringen wird. Deswegen greifen wir sozusagen an verschiedenen Punkten an und die Petition ist ein Punkt davon.
Die Petition kann ja gegen so eine Namensgebung wirken. Das Problem dahinter, dass irgendwie ein fehlendes Bewusstsein für Rassismus in der Gesellschaft vorhanden ist, das bleibt im Zweifel ja eventuell davon, aber vielleicht unberührt. Was genau fehlt euch denn noch in der Auseinandersetzung mit Sprache und Rassismus in Sachsen-Anhalt? Also an welchen Themen arbeitet ihr gerade, von denen ihr glaubt, dass die in der Gesellschaft breiter diskutiert werden sollten?
Also als Bündnis arbeiten wir erstmal nur an dem Begriff M-Wort. Da ist jetzt weiter auch nichts geplant. Aber ganz grundsätzlich zeigt ja jetzt auch die Debatte so innerhalb der Gesellschaft, wie sensibel das Thema auch ist, ne? Und dass das schnell emotional hochkocht, wenn es darum geht, einfach auf Rassismus generell aufmerksam zu machen und zu sagen, die Sprache ist beleidigend, die ist diskriminierend und die grenzt aus und die grenzt schon seit Jahrhunderten aus. Also ich finde, die Debatte zeigt so, wie schwierig es innerhalb von Deutschland noch ist, über Rassismus zu sprechen. Es ist sowieso immer schwierig, das Thema anzusprechen und da in guten Austausch zu kommen. Und es ist halt vor allem deshalb schwierig, weil wir als Betroffene von Rassismus auch immer wieder erklären müssen und auch immer wieder darlegen müssen, warum etwas rassistisch ist und warum wir nicht möchten, dass bestimmte Begriffe verwendet werden. Nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in Schulbüchern, in der Werbung, ganz allgemein so innerhalb der Gesellschaft, dass da einfach eine Bereitschaft ist, sich mit Begriffen, die schon immer da waren, einfach auch kritisch auseinanderzusetzen.
Ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, den Laura da angesprochen hat. Und zwar, dass da sich wirklich auch zum Beispiel Medienschaffende sich selbst mal reflektieren können, weil es eben irgendwie nichts bringt, wenn wir sozusagen in Interviews oder in Artikeln oder sowas, die in der Zeitung rauskommen, immer wieder erklären müssen, warum das M-Wort rassistisch ist und warum wir das nicht mehr im öffentlichen Raum haben wollen, weil die Debatte dann einfach irgendwie stehen bleibt. Also wir müssen eigentlich weiterkommen in der Debatte und Deutschland hinkt auch so im Europa-Vergleich oder halt auch im Vergleich mit den USA manchmal einfach super hinterher, was sowas angeht, weil wir immer noch da sind, so was ist überhaupt, haben wir überhaupt ein Problem mit Rassismus in Deutschland so? Und das sollte eigentlich nicht mehr die Frage sein, sondern was können wir gegen den institutionalisierten und strukturellen Rassismus tun, den es natürlich auch in Deutschland gibt. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Ebenen, wo man ansetzen kann. Also wie ich jetzt schon gesagt habe, Institutionen, also zum Beispiel Polizei, aber auch Gerichte und Politik und aber dann eben auch Repräsentation im Fernsehen, in Büchern, Kinderbücher, Schulbücher oder generell zum Beispiel in der Schule, also Kolonialgeschichte aufarbeiten. Warum ist das in Deutschland so schlecht bisher geregelt? Warum ist das so ein kurzes Kapitel und warum wissen die meisten Menschen in Deutschland nicht viel über die deutsche Kolonialgeschichte? Das sind alles Themen, da kann man wirklich eigentlich von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Also es geht immer weiter und immer mehr und es gibt quasi in jeder Ebene in unserer Gesellschaft ist Rassismus verankert und deswegen gibt es auch ganz viele verschiedene Punkte, wo man ansetzen kann und muss, diesen abzubauen.
Und so wie du es gerade eben am Schluss nochmal auf den Punkt bringst, Rassismus ist auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft vorhanden. Und deswegen würde ich gerne jetzt nochmal zum Schluss die Frage anschließen, auf welchen Ebenen oder allgemeiner formuliert, wie kann man euch denn in eurer Arbeit unterstützen oder vielleicht auch in einer alltäglichen Auseinandersetzung mit dem Thema, wie kann man euch da unterstützen, jetzt jenseits der Petition, die ja wirklich nur einen Klick online braucht, um daran teilzunehmen?
Also generell können alle Menschen oder sollten alle Menschen Rassismus nicht als Problem von Schwarzen oder von POC oder von irgendwelchen anderen marginalisierten Gruppen sehen, sondern eben auch ihren eigenen Anteil, also als weiße Menschen jetzt ihren eigenen Anteil in Rassismus sehen und erkennen und verstehen, dass das sozusagen ein zweischneidiges Schwert ist sozusagen. Also es gibt halt eben immer die eine Seite, die davon negativ betroffen ist und die Seite, die davon profitiert. Und beide Seiten müssen sozusagen oder haben ihren Anteil daran. Und deswegen ist mein Appell so an weiße Mitmenschen, die sich solidarisch zeigen wollen, dass sie Rassismus auch als ihr eigenes Problem anerkennen und dann eben zum Beispiel auch den Mund aufmachen, wenn sie bemerken, dass KollegInnen oder Verwandte oder sowas rassistische Sprache verwenden oder rassistische Aussagen tätigen oder so. Oder zum Beispiel auch einfach selbst mal in die Apotheke gehen und sagen so, hallo, ich finde das nicht in Ordnung, ich finde den Namen nicht in Ordnung, wissen Sie eigentlich, dass das rassistische Sprache reproduziert? Oder mal eine E-Mail schreiben oder was auch immer, also sich einfach aktiv einbringen und sich solidarisch hinter die Forderungen von schwarzen Menschen stellen.